USA-Kuba. In Washington mehren sich die Anzeichen für einen qualitativen Wandel in der US-amerikanischen Politik gegenüber Kuba. Nach dem Migrationsabkommen zwischen den beiden Staaten von Anfang Mai zeichnet sich nun eine mögliche Annäherung an den verhassten sozialistischen Staat an. Ab einem Bericht der spanischen Tageszeitung El País zufolge werden im State Department politische Beziehungen auf einer ähnlichen Ebene wie zu Vietnam in Erwägung gezogen. Grundlage für diese Neuorientierung ist offenbar ein Dossier aus dem Pentagon, das letzte Woche bekannt wurde. In diesem Bericht werden verschiedene Szenarien der künftigen Entwicklung auf der Karibikinsel analysiert, mit dem Ergebnis, dass eine vorsichtige Unterstützung des Reformkurses der kubanischen Regierung die für die USA günstigste Option sei. Interessant ist, dass diese Initiative zu einem Zeitpunkt publik wird, in dem republikanische Abgeordnete um den reaktionären Senator Jesse Helms versuchen, eine weitere Verschärfung der Blockade gegen Kuba durchzusetzen. Daran wird deutlich, dass der antikastristische Konsens in der politischen Klasse der USA zerbrochen ist. Die feindselige Haltung gegenüber dem sozialistischen Kuba, die sich in der Blockadepolitik bis hin zu Attentatsversuchen des CIA gegen Fidel Castro manifestierte, gehörte seit mehr als 30 Jahren zu den Konstanten in der US-amerikanischen Außenpolitik. Erstellt wurde das Pentagon-Dossier von einer Gruppe US-amerikanischer und russischer Wissenschaftlerinnen unter der Leitung von Nestor Sanchez, einem ehemaligen CIA-Agenten, der unter der Reagan-Administration im Pentagon beschäftigt war. Vorgelegt wurde der geheime Bericht bereits im März, an die Öffentlichkeit gelangte er jedoch erst letzte Woche. In dem Bericht beschäftigen sich die Autorinnen mit möglichen Szenarien der weiteren Entwicklung, ihrer jeweiligen Wahrscheinlichkeit und ihre Auswirkungen auf die Politik der USA. Vor allem unter letzterem Gesichtspunkt muss wohl dieses Dossier auch interpretiert werden. Denn natürlich ist es nicht so, dass sich die USA auf einmal der Völkerrechtswidrigkeit ihrer Kuba-Politik bewusst worden wären. Es geht vielmehr einzig um amerikanische Interessen. Und um diese zu schützen, muss manchmal eben auch mit dem Teufel paktiert werden. So setzt der Bericht bemerkenswerterweise als schlimmste aller Möglichkeiten eine Übernahme der Regierung durch die kubanischen Exilorganisationen. Dies würde, da sind sich die Autorinnen sicher, auf militärischen Widerstand stoßen, der nur mit Hilfe der US-amerikanischen Streitkräfte zu bezwingen wäre. Diese Möglichkeit weckt jedoch unangenehme Erinnerungen an das Schweinebuch-Debakel im Jahre 1961, als die USA schon einmal versuchten, zusammen mit dem kubanischen Exil das Problem Kuba auf militärische Art zu lösen. Als das zu 40% wahrscheinlichste Szenario für die nächsten 4 Jahre haben die Verfasserinnen des Dossiers Folgendes herausgearbeitet. Einmal, der wirtschaftliche Liberalisierungsprozess werde fortgesetzt und die ökonomische Situation verbessere sich. Zweitens, die Unzufriedenheit mit der Regierung Castros nehme ab, die Stimmung in der Bevölkerung werde sich verbessern. Die leichte ökonomische Entspannung werde die Regierung jedoch nicht von der Notwendigkeit befreien, neue Maßnahmen zur Anziehung von ausländischem Kapital und zur Steigerung der nationalen Produktion zu ergreifen. Und hier wittern die USA ihre Chance. Auch wenn es der Konsolidierung der sozialistischen Regierung diene, muss nach Auffassung der Autorinnen dieser wirtschaftliche Reformprozess unterstützt werden. Denn alle anderen Möglichkeiten, die in diesem Bericht in Erwägung gezogen werden, sei es die Explosion sozialer Kräfte bei einer weiteren Verschlechterung der ökonomischen Situation oder ein blutiger Streit um die Neuverteilung der Macht, brächten die USA in einen Zugzwang, der leicht zu einem riskanten und kostspieligen Abenteuer werden könnte. Letztendlich handelt es sich also um eine schlichte Risikoabwägung, die die klugen Köpfe im Pentagon da aufgemacht haben. Das dürfte für Kuba den Vorteil haben, dass nun die US-amerikanische Politik wieder berechenbarer sein wird. In den letzten Jahren war diese schließlich von einem hohen Grad an Irrationalität gekennzeichnet und öffnete sich höchstens noch psychologischen Erklärungsversuchen. So hat etwa gerade das US-Kapital in den letzten Jahren angesichts der fortschreitenden Öffnung Kubas auf die Aufhebung der Blockade gedrängt. Die US-Firmen mussten schließlich zuschauen, wie sich ihre Konkurrenz aus Europa und Kanada einen Markt unter sich aufteilten, den die USA quasi als ihren natürlichen betrachten. Ihre politischen Vertreter machten ja genau das Gegenteil. Im Oktober 1992 wurde die Blockade mit dem sogenannten Cuban Democracy Act noch einmal verschärft. Wurde hier schon offenkundig, dass keine Interesseneinheit zwischen den wirtschaftlichen und politischen Kräften, normalerweise Grundlage imperialistischer Politik, mehr besteht, ist jetzt noch der Konsens in der politischen Klasse geplatzt. 1992 war es noch der Demokrat Torricelli, der die Blockadeverschärfung durchgesetzt hatte. Jetzt musste sich Bill Clinton anlässlich des Migrationsabkommens von republikanischer Seite Kumpanei mit dem kommunistischen Diktator vorwerfen lassen. Und auch das kubanische Exil, bisher die bestimmende Kraft bei der Formulierung amerikanischer Kuba-Politik, sieht sich von seinem demokratischen Bündnispartner verlassen. Die erzreaktionären Kräfte um die wichtigste Persönlichkeit des kubanischen Exils, Mas Canossa, heulten schon bei der Unterzeichnung des Migrationsabkommens Anfang Mai auf. Und jetzt dürfte es dem millionenschweren Canossa, der sich gerne als künftigen Staatschef Kubas betrachtet, gar nicht gefallen, was das Pentagon über eine mögliche Machtübernahme seiner Getreuen auf der Karibikinsel schreibt. Ob sich eine neue, auf Annäherung bedachte Kuba-Politik durchsetzen kann, ist fraglich. Immerhin verfügen die Republikaner im Kongress und Senat über die Mehrheit. Und im Kongress wird es in den nächsten Wochen um die Gesetzesvorlage zur Blockadeverschärfung gehen. Wird die sogenannte Helms Bill verabschiedet, kann die demokratische Regierung Clintons eine neue Orientierung ihrer Kuba-Politik natürlich abschreiben. Für die revolutionäre Regierung Kubas bleibt ein Trost. Ihre Gegner sind untereinander zerstritten, während sich die Situation in ihrem Land konsolidiert. Und das hat Kuba schließlich schriftlich aus dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika.